In der Liturgie vollzieht sich das Werk der Erlösung. Das ist das Thema der heutigen Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb. Im Jahr des Glaubens befassen wir uns besonders mit den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Heute besonders mit einem Text über die Liturgie aus dem Dokument Sacrosanctum Concilium, der Konstitution über die heilige Liturgie. Hören Sie dazu nun einen Vortrag von Pfarrer Fritz May aus Langenfeld.
Meine Lieben, ich freue mich gerade heute am Fest der Taufe des Herrn, Ihnen dieses Wort schenken zu dürfen. Denn es ist unglaublich, was sich in der Feier der heiligen Liturgie vollzieht. Eben wie heute eben am Tag der Taufe. Und wie dann heute Morgen der Heilige Vater dann die 20 Kinder getauft hat. Und ich denke, das darf ich erzählen, dass ich nämlich nachher im Anschluss an diesen Vortrag, dann darf ich selber ein Kind taufen und ich freue mich riesig drauf. Nämlich, meine Lieben, dieses Geheimnis der Liturgie, mir ist da ganz wichtig heute, dass wir da nicht in einer Haltung sind wie ein Zuschauer, dass wir in einer Haltung sind wie ein Endverbraucher sind, sondern dass wir in etwas hineingewoben sind, in etwas Lebendiges, was sich wirklich vollzieht, was sich wirklich vollzieht. Und zwar gerade für uns und diese Zeit in dieser Welt, nämlich wenn wir ja überall dann so Negatives sehen und denken, ah, wo geht das da noch hin und ah, was machen wir noch und also dieses Negative sehen und vor lauter Negativen nicht mehr an die Freude rankommen, an die Entschlossenheit, an den Mut und an die Glaubensfreude, sondern alles so negativ, dass wir doch wissen, nein, das Gute ist stärker und das ist nicht ein Bluff, sondern das ist real. Und zwar möchte ich einfach in die Klammer setzen, um diesen Vortrag mit dem Wort aus dem Schreiben zu diesem Jahr des Glaubens. Da heißt es ganz hinten im letzten Abschnitt Nummer 15, dann heißt es, mitten unter uns gegenwärtig besiegt er die Macht des Bösen und die Kirche, die sichtbare Gemeinschaft seiner Barmherzigkeit, bleibt in ihm als Zeichen der endgültigen Versöhnung mit dem Vater. Meine Lieben, ist das nicht unglaublich? Noch ein Satz davor. Wir glauben mit fester Gewissheit, dass Jesus der Herr das Böse und den Tod besiegt hat. Mit dieser sicheren Zuversicht vertrauen wir uns ihm an. Mitten unter uns gegenwärtig besiegt er die Macht des Bösen und die Kirche, die sichtbare Gemeinschaft seiner Barmherzigkeit, bleibt in ihm als Zeichen der endgültigen Versöhnung mit dem Vater. Der vorletzte Satz ist das aus Porta Fidei, mein Lieben, zum Schreiben des Heiligen Vaters vom Jahr des Glaubens. Das ist so kostbar, was in der heiligen Liturgie geschieht, und ich möchte Ihnen dann wirklich einfach mit Ihnen die ersten Punkte durchgehen, was da in diesem Dokument drinsteht. Der allererste Satz, das heilige Konzil, das sind die ersten Worte im Lateinischen, Sacrosanctum Concilium. Das heilige Konzil, das ist immer so, die Gewohnheit, die ersten Worte sind quasi der Titel des Schreibens. Das heilige Konzil, das Heilige Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen. Die dem Wechsel unterworfenen Einrichtungen von Notwendigkeiten unseres Zeitalters besser anzupassen, zu fördern, was immer zur Einheit aller, die an Christus glauben, beitragen kann. Und zu stärken, was immer helfen kann, alle in den Schoß der Kirche zu rufen. Darum hält es das Konzil auch in besonderer Weise für seine Aufgabe, sich um Erneuerung und Pflege der Liturgie zu sorgen. Und jetzt geht's los. Das war schon das erste, der erste Punkt. Der zweite Punkt. Und da kommt dieses Wort, was wir heute ausgewählt haben. In der Liturgie, besonders in der heiligen Im heiligen Opfer der Eucharistie vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird, der es eigen ist, zugleich göttlich und menschlich zu sein, sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung, in der Welt zugegen und doch unterwegs, und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die zukünftige Stadt, auf die künftige Stadt, die wir suchen. Dabei baut die Liturgie täglich die, welche drinnen sind, zum heiligen Tempel im Herrn auf, zur Wohnung Gottes im Geist, bis zum Maße des Vollalters Christi. Meine Lieben, das nochmal langsam, weil das ist ja sowas von konzentriert, diese Worte, die sind so toll, denn dieser erste Satz, in der Liturgie vollzieht sich das Werk der Erlösung und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird. Die Liturgie trägt dazu bei, dass wir Gläubige sichtbar, könnte man sagen, sichtbar Christus in dieser Welt werden, meine Lieben. Denn es geht da das eigentliche Wesen der wahren Kirche, der es eigen ist, zugleich göttlich und menschlich zu sein. Und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird. Diese Verquickung, meine Lieben, dass wir dann nicht nur dann dieses, was ich eben gesagt habe, dieses Beschenkte werden, sondern wir werden hineingenommen in einen Bund. Dass wir nicht da einfach nur als Nummern sind, sondern dass wir als Du hineingenommen werden in einen Bund, in einen bräutlichen Bund. Noch mehr, dass wir hineingewoben werden, das werden wir nachher noch sehen, hineingewoben werden in das Leben Christi selbst. Dass wir Christus selber werden. Vorsichtig will ich es formulieren, denn wir sind ja die Christen. Und durch die Taufe, und das ist ja eben heute, erhalten wir doch Anteil an der göttlichen Natur, wie es in 2 Petrus 1,4 heißt. Wir sind doch eine Neuschöpfung, wie es in 2 Korinther 5,17 heißt. Adoptivsöhne Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Meine Lieben, das geschieht doch durch die Liturgie der Taufe. Das geschieht doch, das geschieht doch. Es ist ja dann am Wirken, es ist im Wirken. Und dann kommt die Diskrepanz, mit der wir dann Tag für Tag uns auseinandersetzen müssen, das Menschliche und das Göttliche. Das Menschliche und das Göttliche. Und dann sehen wir dann das eine und dann sind wir dann so traurig und denken, oh. Und dann sehen wir das andere und dann sind wir wieder froh und denken, ah. Und damit umgehen lernen, das ist der Alltag. Wie heißt es da im Text? Ich muss es nochmal vorlesen, weil es ist einfach zu schön, zu kostbar, dass es wirklich richtig schmecken, wie toll das beschrieben ist. In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi wird. Nein, dass wir durch uns sichtbar das Wesen Gottes auf der Welt sichtbar wird für die anderen, für die nichtgläubigen Menschen. Und dieses Ausdruck, das heißt praktisch dieses Manifestent Mysterium, heißt es da im Lateinischen, denn dieses es wird handgreiflich, es wird berührbar durch dich. Das Mysterium Christi auf der Welt wird berührbar. Christus ist gegenwärtig in dieser Welt, in der Eucharistie. Und durch die Eucharistie, wenn wir dann getauft sind und einverleibt sind, werden wir ja in ihn noch mehr hineingenommen durch die Eucharistie. Und dann, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mitten unter uns gegenwärtig besiegt er die Macht des Bösen. Und das bist du. Das sind sie. Indem wir eben diesen selben Heiligen Geist hauchen, indem wir diese Liebe leben, dann drückt sich dieses aus, dann der Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi. Dadurch wird Christus sichtbar in dieser Welt. Und nicht nur als Schatten, sondern als Lichtquelle. Wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird, der es eigen ist, zugleich göttlich und menschlich zu sein, sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung. Nein, dieses für die Menschen ganz da sein, aber auch ganz fürs Gebet da sein, in der Welt zugegen und doch unterwegs. Ich bin ganz und gar hier auf der Welt und bin doch hin unterwegs auf dem Weg der Liebe. Und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist. Das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die künftige Stadt, die wir suchen. Und dabei baut die Liturgie täglich die, welche drinnen sind, zum heiligen Tempel im Herrn auf, zur Wohnung Gottes im Geist, bis zum Maße des Vollalters Christi. Zugleich stärkt sie wunderbar deren Kräfte, dass sie Christus verkünden. So stellt sie denen, die draußen sind, die Kirche vor Augen als Zeichen, das aufgerichtet ist unter den Völkern. Unter diesem sollen sich die zerstreuten Söhne Gottes zur Einheit sammeln, bis eine Herde und ein Hirte wird. Dann mache ich einen Sprung auf Nummer 5, meine Lieben, wo es dann heißt, erstes Kapitel, das Wesen der Heiligen Liturgie und ihre Bedeutung für das Leben der Kirche. Das ist unglaublich schön, was da steht. Da heißt es, Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, vergleiche 1 Timotheus 2,4, hat in früheren Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern gesprochen, Hebräer 1,1. Jetzt kommt's. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte er seinen Sohn, das Wort. Sandte er seinen Sohn, das Wort, das Fleisch angenommen hat und mit dem Heiligen Geist gesalbt worden ist, den Armen das Evangelium zu predigen und zu heilen, die zerschlagenen Herzens sind. Den Armen das Evangelium zu predigen und zu heilen, die zerschlagenen Herzen sind, den Arzt für Leib und Seele, den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Denn seine Menschheit war in der Einheit mit der Person des Wortes Werkzeug unseres Heiles. So ist in Christus hervorgetreten unsere vollendete Versöhnung in Gnaden, und in ihm ist uns geschenkt die Fülle des göttlichen Dienstes. Dieses Werk der Erlösung der Menschen und der vollendeten Verherrlichung Gottes, dessen Vorspiel die göttlichen Machterweise am Volk des alten Bundes waren, hat Christus der Herr erfüllt, besonders durch das Pascha-Mysterium. Sein seliges Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. In diesem Mysterium hat er durch sein Sterben unseren Tod vernichtet und durch sein Auferstehen das Leben neu geschaffen. Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Geheimnis der ganzen Kirche hervorgegangen. Meine Lieben, dieses Bild, was Christus da gemacht hat, dieses Pascha-Mysterium, das vollzieht sich in jeder heiligen Messe. Das vollzieht sich in jeder heiligen Messe. nämlich dieses Geheimnis seines Leidens, seiner Auferstehung von den Toten und seiner glorreichen Himmelfahrt. Das ist dieses uns erlösen. Das ist dieses uns erlösen. Und er hat unseren Tod vernichtet durch seine Auferstehung. Die Auferstehung ist eine Neuschöpfung, wie der Heilige Vater letztes Jahr in der Osternacht gesagt hat. Wirklich dieses Neuschöpfen, was heute in der Taufe geschieht, dieses Anteilhaben an der göttlichen Natur, diese Neuschöpfung sein. Dieses hineingetaucht sein in das Gottesleben, ein Leib mit ihm zu sein. Und dann kommt es, denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Geheimnis der ganzen Kirche hervorgegangen. Mein Lieben, das ist doch der Hinweis auf den ersten Adam, beziehungsweise eigentlich auf den zweiten Adam. Der erste Adam ist ja eigentlich Christus, der neue Adam, zeitlich hinterher, aber in Wirklichkeit davor. Nämlich dieses Bild aus dem schlafenden Adam und seine Braut genommen. Und genau das ist das Bild von Christus am Kreuz, seiner Kirche. Und wir müssen den Begriff Kirche weiten. Das bist du, das sind sie. Als getaufte Glieder des einen mystischen Leibes, seiner Braut. Und wir glauben es einfach nicht, was wir für eine Berufung haben. Denn wissen Sie noch diese herrliche Predigt von unserem Heiligen Vater am 11. September 2006 in Altötting? Da spricht er doch von der Stunde, für die er gekommen ist. Nein, er wirkt ein Zeichen, mit dem er seine Stunde ankündigt, die Stunde der Hochzeit, die Stunde der Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Er macht nicht einfach Wein, sondern er verwandelt die menschliche Hochzeit in ein Bild des göttlichen Hochzeitsfestes, zu dem der Vater durch den Sohn einlädt und in dem er die Fülle des Guten schenkt, die in der Fülle des Weines dargestellt ist. Die Hochzeit wird zum Bild jenes Augenblickes, in dem Jesus die Liebe bis zum Äußersten führt, seinen Leib aufreißen lässt und so sich für immer uns schenkt, Einheit mit uns wird, Hochzeit zwischen Gott und Mensch. Die Stunde des Kreuzes, die Stunde, von der das Sakrament kommt, in dem er wirklich, im Original sagt er wahrhaft, sich uns mit Fleisch und Blut gibt, seinen Leib in unsere Hände und unser Herz legt, das ist die Stunde der Hochzeit. So sind wir wirklich zu dieser Brautschaft nicht nur berufen, wir leben sie, mein Lieben, wenn wir Ja sagen zu diesem Bund der Liebe. Da will er uns hineinnehmen. Und das steckt in den Konzilstexten. Ist das nicht kostbar? Und dann geht's weiter, die Nummer 6. Da heißt es, wie daher Christus vom Vater gesandt ist, so hat er selbst die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel gesandt, nicht nur das Evangelium aller Kreatur zu verkünden, die Botschaft, dass der Sohn Gottes uns durch seinen Tod und seine Auferstehung der Macht des Satans entrissen und in das Reich des Vaters versetzt hat, sondern auch das von ihnen verkündete Heilswerk zu vollziehen durch Opfer und Sakrament, um die das ganze liturgische Leben kreist. Meine Lieben, nochmal, wie die da schreiben von den Aposteln. Wie daher Christus vom Vater gesandt ist, so hat er selbst die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel gesandt. Dieser Zusatz, die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel gesandt, diese von Liebe durchglühten Männer. Nein, dieses vom Heiligen Geist erfüllten Apostelgesandt, eben nicht, und das ist ja, was ich immer so gerne sage, die wurden nicht zum Paketdienst. Die waren keine Briefträger, die irgendwelche Geschichten von Jesus weitergegeben haben. Die waren Zeugen. Sie waren Zeugen der Auferstehung Christi. Und sie haben es durch diese Liturgie es selber vollziehen sollen. Es war ja der Auftrag, es ist ja der Auftrag und es ist ja heute noch unser Auftrag, dieses Werk der Erlösung zu vollziehen in der heiligen Liturgie. Denn das heißt es doch hier, die Botschaft, dass der Sohn Gottes nicht nur das Evangelium aller Kreatur zu verkünden, die Botschaft, dass der Sohn Gottes uns durch sein Leiden und seine Auferstehung der Macht des Satans entrissen und in das Reich des Vaters versetzt hat, sondern auch das von ihnen verkündete Heilswerk zu vollziehen. zu vollziehen. Das heißt, das Werk der Erlösung vollzieht sich ununterbrochen seit 2000 Jahren durch die Apostel und deren Nachfolger. Es vollzieht sich. Christus ist am Erlösen, könnte man sagen. Um die ganze liturgische nochmal, und in das Reich des Vaters versetzt hat, sondern auch das von ihnen verkündete Heilswerk zu vollziehen durch Opfer und Sakrament, um die das ganze liturgische Leben kreist. So werden die Menschen durch die Taufe in das Pascha-Mysterium Christi eingefügt. Mit Christus gestorben, werden sie mit ihm begraben und mit ihm auferweckt. Sie empfangen den Geist der Kindschaft, indem wir Abba, Vater rufen, Römer 8, 15. Das ist diese Sohnschaft, mein Lieben. Das ist wie so wie ein Kleid oder wie ein Rucksack oder weiß ich was. Nein, das ist es nicht. Sondern es ist der Atem, es ist das Blut, es ist das Herz. Und wenn du jetzt den ausatmest mit deiner Liebe und sagst, Vater, dann ist das derselbe Heilige Geist, den Christus gehaucht hat. Dann ist das das Herz des Vaters schmilzt so dahin, wie wenn Christus sagt, Vater. Und auch die Mutter Gottes, wenn sie sagt, Vater, dann schmilzt sein Herz dahin, wenn du das genauso sagst. Nicht auf den Tonfall kommt es an, sondern aus deiner Seele. Wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und darum geht es, dass wir uns bewusst werden, wer wir sind. Seine Braut, Christus auf Erden. Und wir glauben es nicht. Und so werden so zu wahren Anbetern, wie der Vater sie sucht. Ebenso verkünden sie, so oft sie das Herrnmahl genießen, den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Deswegen wurden am Pfingstfest, an dem die Kirche in der Welt offenbar wurde, diejenigen getauft, die das Wort des Petrus annahmen, und sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft des Brotbrechens, im Gebet. Sie lobten Gott und fanden Gnade bei allem Volk. Apostelgeschichte 2,41, 47. Seither hat die Kirche niemals aufgehört, sich zur Feier des Pascha-Mysteriums zu versammeln, dabei zu lesen, was in den Heiligen, was in allen Schriften von ihm geschrieben steht, Lukas 24, 27, die Eucharistie zu feiern, in der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden, und zugleich Gott für die unsagbar große Gabe Dank zu sagen, 2 Korinther 9, 15. In Christus Jesus zum Lob seiner Herrlichkeit, Epheser 1, 12. All das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das geschieht in der Liturgie, meine Lieben. Jetzt geht es weiter, Nummer 7. Um dieses große Werk voll zu verwirklichen, ist Christus seiner Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Meine Lieben, er ist immer da gegenwärtig. Er ist immer da gegenwärtig. Glauben wir das? Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe, sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, also im Priester und Bischof, denn derselbe bringt das Opfer jetzt dar durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat. Wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, sodass, wenn immer einer tauft, Christus selber tauft. Da können Sie sich vorstellen, warum ich mich da so freue nachher. Denn wenn einer tauft, tauft Christus. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, 20. Meine Lieben, und hier müssen wir mit der Spannung umgehen lernen. Wenn wir etwas loben, wenn wir etwas gut heißen, wird das andere nicht degradiert. Sondern dass wir hier das, was nämlich die Konzilsväter da geschrieben haben, das Präsens ad est, nein, gegenwärtig in. Christus ist gegenwärtig im Opfer, in der Eucharistie und im Priester. Er ist gegenwärtig in dem Worte Gottes in den Heiligen Schriften. Und er ist gegenwärtig, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und wollen wir das jetzt gegeneinander ausspielen? Wo ist er denn mehr, wo ist er denn weniger? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Da lassen wir uns nicht spalten. Sondern wir verkosten diese Wirklichkeit. Er ist gegenwärtig in der Eucharistie. Mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut, in Brot und Wein. Ganz und gar wahrer Gott und wahrer Mensch ist er gegenwärtig. Aber er ist gegenwärtig auch in der Heiligen Schrift. Wenn das Evangelium verkündet wird, wenn das Wort Gottes verkündet wird, ist er gegenwärtig. Und wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ist er auch gegenwärtig. Denn du atmest doch seine Liebe, du bist doch in dieser Liebe. Es ist ja dieselbe Liebe, man könnte sagen second hand. Derselbe Sauerstoff. Wenn man sich das mal in einer stillen Stunde überlegt, wenn sie in einem Raum sind mit vielen Menschen und die Fenster sind zu, dann atmen sie alle denselben Sauerstoff. Und auf einmal wird ihnen ganz anders und denken, den Sauerstoff, den die da geatmet hat oder den der da geatmet hat, atme ich jetzt auch in meiner Lunge. Schnell die Fenster auf. So ist das es gibt nur diese eine Liebe. Und diese Gegenwart Christi in der Eucharistie ist ja, es ist ja unüberbietbar, wie sich das Werk der Erlösung darin vollzieht. Aber dass wir uns das andere auch so bewusst machen und es verkosten dürfen, wie wundervoll das ist. Dann heißt es da weiter, in der Tat gesellt sich Christus mit diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt werden, immer wieder die Kirche zu. Nochmal. In der Tat gesellt sich Christus in diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt wird, immer wieder die Kirche zu, seine geliebte Braut. Sie ruft ihren Herrn an. Und durch ihn huldigt sie dem ewigen Vater. Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi. Durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, das heißt dem Haupt und den Gliedern der gesamte öffentliche Kult vollzogen. Infolgedessen ist jede liturgische Feier das Werk Christi des Priesters und seines Leibes, der die Kirche ist, in vorzüglichem Sinn heiliger Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht. Infolgedessen ist jede liturgische Feier, also auch die Taufe von heute Morgen vom Heiligen Vater mit den 20 Kindern, ist jede liturgische Feier Werk Christi des Priesters und seines Leibes. Das heißt, man könnte schon vorsichtig sagen, wir haben mitgetauft. Gut, der Heilige Vater hat getauft, aber das Bewusstsein, wir haben 20 Kinder dazu bekommen, der die Kirche ist, in vorzüglichem Sinne heiliger Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er erscheint als unser Leben und wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. Das war die Nummer 8. Mein Lieben, das ist der eschatologische Blick. Das heißt, wenn wir in die Heilige Messe gehen, wenn ich die Heilige Messe feiern darf als Priester, dann hört der Raum der Zeit auf. Denn es vollzieht sich ja das Werk der Erlösung. Das heißt, ich bin dann in diesem zeitlosen Raum des Gottesherzens. Und dann, und ich bringe immer so gerne das Beispiel vom heiligen Laurentius, dass wir jetzt im Nachhinein real dem heiligen Laurentius so den Rücken stärken, sagen, Laurentius, halt durch bei diesem Martyrium. Man könnte sagen, in seiner Motivation, zeig's ihnen. Und wie er dann eben, so wird es ja überliefert, gesagt haben soll, auf der einen Seite bin ich gar, ihr könnt mich drehen. Und so stärkt er ja auch unseren Glauben, aber wir auch seinen Glauben. Oder dieses Wunder, was eben Johannes Paul II. Beschreibt, dass die Flugbahn der Kugel von der Mutter Gottes umgelenkt wurde. Die Kugel ist eben nicht, beziehungsweise das Geschoss ist eben nicht geradlinig durch seinen Körper gedrungen, sondern hat sich einen Weg gesucht und dadurch hat er überlebt. Ja, und wir, die wir ihn lieben, haben keinen Anteil daran, dass er gerettet ist, meine Lieben? Oder wenn wir jetzt schon ihre Kinder, ihre Kindeskinder, ihre Enkel, ihre Urenkel mit hineinnehmen, dass wir dann schon jetzt schon denen den Rücken stärken und sagen, ja, lebt den Glauben, denn es lohnt sich, es ist so kostbar, dass wir schon für die Menschen beten, die erst in 100 Jahren geboren werden. Und wir wissen es, dass sie hineingenommen sind in diesen Kelch. Eben bis zur ewigen Vollendung, bis zum jüngsten Tag. All das vollzieht sich in der einen Feier der Heiligen Messe. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt zeigt uns nämlich das Konzil, bzw. der Konzilstext, dass wir auch praktisch hinausgehen sollen in die Welt. Da heißt es in Nummer 9, in der heiligen Liturgie erschöpft sich nicht das ganze Tun der Kirche. Denn ehe die Menschen zur Liturgie hintreten können, müssen sie zu Glauben und Bekehrung gerufen werden. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Predigt? Doch wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Römer 10, 14 bis 15. Darum verkündet die Kirche denen, die nicht glauben, die Botschaft des Heils, damit alle Menschen den allein wahren Gott erkennen und den er gesandt hat, Jesus Christus, und dass sie sich bekehren von ihren Wegen und Buße tun. Denen aber, die schon glauben, muss sie immer wieder Glauben und Buße verkünden und sie überdies für die Sakramente bereiten. Sie muss sie lehren, alles zu halten, was immer Christus gelehrt hat, und sie ermuntern zu allen Werken deren Liebe, der Frömmigkeit und des Apostolates. Durch solche Werke soll offenbar werden, dass die Christgläubigen zwar nicht von dieser Welt sind, aber dass sie aber Licht der Welt sind und den Vater vor den Menschen verherrlichen. Das heißt, wir müssen wirklich den Kindern in der Schule oder halt wo auch immer den Menschen wirklich sie bei der Hand nehmen und sie es lehren, den Glauben lehren, das Vertrauen einüben. Das ist ja die Not unserer Zeit, dass die Menschen so in eine Einsamkeit hineinwachsen, wie sagt der Heilige Vater, dass sie eingehaust sind in ihrem Herzen und dass sie ja gerade im Vertrauen selbst verletzt sind, dass sie gar keinem mehr vertrauen. Und dass sie sich damit auch gar nicht mehr binden wollen, binden können an jemanden. Ja, und was daraus entsteht, ist eben, dass sie auch dann dadurch keine Verantwortung mehr übernehmen wollen und können. Und dann kommt, meine Lieben, der 10. Punkt, und der ist so wichtig, da muss ich eine Unterbrechung machen, denn beziehungsweise da muss ich noch ein bisschen erklären, weil es ist so kostbar, was da drin steht, nämlich: Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Denn die apostolische Arbeit ist darauf hingeordnet, dass alle durch Glauben und Taufe Kinder Gottes geworden, sich versammeln, inmitten der Kirche Gott loben, am Opfer teilnehmen und das Herrnmahl genießen. Andererseits treibt die Liturgie die Gläubigen an, dass sie mit den österlichen Geheimnissen gesättigt in Liebe eines Herzens sind. Sie betet, dass sie im Leben festhalten, was sie im Glauben empfangen haben, wenn der Bund Gottes mit den Menschen in der Feier der Eucharistie neu bekräftigt wird, werden die Gläubigen von der drängenden Liebe Christi angezogen und entzündet? Aus der Liturgie, besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus einer Quelle die Gnade zu. In höchstem Maß werden in Christus die Heiligung der Menschen und die Verherrlichung Gottes verwirklicht, auf die alles Tun der Kirche als auf sein Ziel hinstrebt. Dieser Satz, meine Lieben, da will ich mit Ihnen nochmal in Ruhe verkosten. Dennoch ist die Liturgie Höhepunkt, denn dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Denn das ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Wir werden getauft und das ist Liturgie. Und es ist dieses göttliche Leben in unserem Herzen. Aber die Menschen, die nicht getauft sind, haben die kein göttliches Leben? Haben die keine Liebe in ihrem Herzen? Ich glaube, dass die Liebe in ihrem Herzen haben. Da wir aber wissen, was die Taufe bewirkt, dann wissen wir von denen, die getauft sind, dass sie das göttliche Leben in ihrem Herzen haben. Dass sie diese Liebe in ihrem Herzen haben. Denn ich glaube, dass jeder Mensch die Liebe im Herzen hat. Aber dass eben durch die Taufe dieses Wissen da ist. Und dieses Quelle und Höhepunkt. Das heißt praktisch, dass ich aus dieser Einheit lebe und immer mehr in diese Einheit hineinwachse, hineinreife. Hineinreifen soll. Denn wie hat der Heilige Vater das im Marienfeld gesagt? Beziehungsweise, es wird da zitiert in Sacramentum Caritatis, dann wird ein Zitat von ihm gebracht, dass wir in ihn hineingezogen werden. Das heißt da in Sacramentum Caritatis unter Nummer 70, indem wir uns mit dem Leib und dem Blut Jesu Christi vereinen, werden wir nämlich in immer erwachsenerer und bewussterer Weise des göttlichen Lebens teilhaftig. Meine Lieben, allein dieses Wort. Indem wir uns mit dem Leib und dem Blut Jesu Christi vereinen, werden wir nämlich in immer erwachsenerer und bewussterer Weise des göttlichen Lebens teilhaftig. Dann heißt es weiter, auch hier gilt, was der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen über den ewigen Logos, die Speise der Seele, sagt. Der heilige Kirchenlehrer betont den paradoxen Charakter dieser Speise, indem er eine Stimme zu hören meint, die zu ihm spricht: Ich bin die Speise der Großen, du wächst und wirst mich essen. Und nicht ich werde dir anverwandelt werden wie die Nahrung deines Leibes, sondern du wirst mir anverwandelt werden. Tatsächlich ist es nicht die eucharistische Nahrung, die sich in uns verwandelt, sondern wir sind es, die durch sie geheimnisvoll verändert werden. Christus nährt uns, indem er uns mit sich vereint, uns in sich hineinzieht. Meine Lieben, so müssen wir denken lernen, in diese Dimension, dass diese Speise der Eucharistie, praktisch diese Quelle, aus der wir leben, eben nicht ist, dass wir der Mittelpunkt der Welt sind, sondern dass wir in den Mittelpunkt der Welt hineingewandelt werden und aus dieser Nahrung leben und auf dem Weg dorthin sind. Und das wiederum mit der Nahrung der Liebe. Und dann sagt er ganz am Anfang von Sacramentum Caritatis Nummer 2, unglaublich, denn da spricht er von der Speise der Wahrheit. Allein diese Wortkombination, haben Sie schon mal gehört? Die Speise der Wahrheit, heute esse ich die Wahrheit. Allein diese Vokabel. Dann heißt es da allein die Wahrheit uns wirklich frei machen kann, macht sich Christus für uns zur Speise der Wahrheit. Zur Speise der Wahrheit. Das ist unglaublich, diese Formulierung. In scharfsinniger Kenntnis der menschlichen Wirklichkeit hat der heilige Augustinus verdeutlicht, wie der Mensch sich freiwillig und nicht unter Zwang regt, wenn er auf etwas bezogen ist, das ihn anzieht und in ihm ein Verlangen erweckt. Als der heilige Bischof sich dann fragt, was den Menschen wohl letztlich im Innersten bewegen könne, ruft er aus, wonach verlangt die Seele denn brennender als nach der Wahrheit? Tatsächlich trägt jeder Mensch das unstillbare Verlangen nach der letzten und endgültigen Wahrheit in sich. Darum wendet sich Jesus, der Herr, der Weg, die Wahrheit und das Leben, dem schmachtenden Herzens des Menschen zu, der sich als dürstender Pilger fühlt, dem Herzen, das sich nach der Quelle des Lebens sehnt, dem Herzen, das um die Wahrheit ringt. Jesus Christus ist ja die Person gewordene Wahrheit, die die Welt an sich zieht. Jesus ist der Polarstern der menschlichen Freiheit. Ohne ihn verliert sie ihre Ausrichtung, denn ohne die Kenntnis der Wahrheit entartet die Freiheit. Sie isoliert sich und wird zu steriler Willkür. Mit Jesus findet sich die Wahrheit wieder. Im Sakrament der Eucharistie zeigt Jesus uns im Besonderen die Wahrheit der Liebe, die das Wesen Gottes selbst ist. In der Eucharistie die Wahrheit der Liebe, die das Wesen Gottes selbst ist. Spüren Sie, ahnen Sie, wie tief das Wort ist? Die Liturgie, Höhepunkt und Quelle, Höhepunkt und Quelle. Ja, sie ist es wirklich. Und dann, meine Lieben, es ist wirklich die Liturgie, und zwar geht es über dieses Wort Gottes, dieses wortgeformte Opfer. Und das ist mir noch so wichtig, wenn der Priester die Worte spricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, da hat der Heilige Vater in seinem zweiten Band, Seite 98, Folgendes gesagt. Die Tieropfer sind vorbei. Er spricht dann vom Alten Testament im Blick auf das Neue. Die Tieropfer sind vorbei. An ihre Stelle tritt, was die griechischen Väter Thysia Logikae, Opfer in der Weise des Wortes, nannten. Und was Paulus ganz ähnlich als Logikae Laetraia, als wortgeformten, vernunftgemäßen Kult bezeichnet. Römer 12, 1. Freilich, dieses Wort, das an die Stelle der Opfer tritt, ist nicht bloßes Wort. Es ist zuallererst nicht nur Menschenrede, sondern Wort dessen, der das Wort ist und so alle Menschenworte in den inneren Dialog Gottes, in seine Vernunft und seine Liebe hineinzieht. Hören Sie das? Das Wort dessen, der das Wort ist und so alle Menschenworte in den inneren Dialog Gottes, in seine Vernunft und seine Liebe hineinzieht. Es ist aber deshalb noch einmal mehr als Wort, weil dieses ewige Wort gesagt hat, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. Hebräer 10, 5 und Psalm 40, 7. Das Wort ist Fleisch und mehr als das, es ist hingegebener Leib, vergossenes Blut. Mit der Einsetzung der Eucharistie wandelt Jesus sein Getötetwerden in Wort um, in die Radikalität seiner Liebe, die sich bis in den Tod hineingibt. Und jetzt, meine Lieben, wenn wir durch dieses Wort einverleibt sind in seinen mystischen Leib, wissen Sie, was dann geschieht? Hören wir bei Sacramentum Caritatis weiter. Dann heißt es nämlich an derselben Stelle, das ist die Nummer 70, die Eucharistiefeier erscheint hier in ihrer ganzen Kraft als Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens, ne, was wir gerade gehört haben. Insofern sie zugleich sowohl den Ursprung als auch die Vollendung des neuen und endgültigen Gottesdienstes ausdrückt. Und hier zitiert er dasselbe Wort, die Logikae Laetraia. Die diesbezüglichen Worte des heiligen Paulus an die Römer formulieren in gedrängtester Form, wie die Eucharistie unser ganzes Leben in einen geistigen Gottesdienst verwandelt, der Gott gefällt. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst, wörtlich eure Leiber, als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist euer geistiger Gottesdienst, Römer 12, 1. In diesem Aufruf erscheint das Bild des neuen Gottesdienstes als Ganzhingabe der eigenen Person in Gemeinschaft mit der gesamten Kirche. Das Bestehen des Apostels auf der Hingabe unseres Leibes unterstreicht die menschliche Konkretheit eines Kultes, der alles andere als unkörperlich ist. Wieder ist es der Heilige von Hippo, also der heilige Augustinus, der uns in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass dieses das Opfer der Christen ist, viele und zugleich ein einziger Leib in Christus zu sein. Die Kirche feiert dieses Geheimnis mit dem Altarsakrament, das die Gläubigen gut kennen und in dem ihr deutlich gezeigt wird, dass in dem, was geopfert wird, sie selbst es ist, die geopfert wird. Und so bestätigt auch die katholische Lehre, dass die Eucharistie in ihrer Eigenschaft als Opfer Christi ebenfalls Opfer der Kirche und somit der Gläubigen ist. Das Beharren auf dem Opfer, lateinisch Sacrificium, was so viel bedeutet wie heilig gemacht, besagt hier die ganze existenzielle Dichte, die in der Verwandlung unserer von Christus ergriffenen menschlichen Natur enthalten ist. Meine Lieben, ist das nicht kostbar? Das heißt, das Opfer Christi am Altar, was der Priester darbringt, Jesus der ewige Hohepriester, wir aber in ihn, da wir in ihn einverleibt sind und durch die Kommunion in ihm immer tiefer hineingezogen werden, genährt werden, eben nicht zeitlich punktuell, sondern andauernd immerwährend, so sind wir dann auch hineingenommen in sein Opfer. Hineingenommen in sein Opfer. So ist es ebenfalls, wie heißt es, das Opfer Christi, Opfer der Kirche und somit der Gläubigen. Also wenn der Priester da steht und die Arme ausstreckt und dieses Opfer dem Vater zurückschenkt, ja, dann vereinen sie sich wirklich damit im Sinne von, der Priester tut es. Na klar, das kann ja auch nur er. Und doch ist es unser Opfer, dass sie sich mit hineinnehmen in diese Hingabe, so wie es Christus ja auch getan hat, dass wir uns in, da wir in ihn hineinverleibt sind, mit quasi mit der Haltung, mit dem Bewusstsein vor dem Vater stehen. Und wie wird das Herz des Vaters da schmilzen, wenn wir mit dieser Liebe vor ihm stehen? Wenn wir mit dieser Liebe vor ihm stehen und dann uns ihm zurückschenken, ihm dieses Opfer Jesu schenken. Und wir werden in diese Dynamik Jesu hineingenommen, meine Lieben, in diese Dynamik. Es heißt da in Sacramentum Caritatis unter der Nummer 11, die Eucharistie zieht uns in den Hingabeakt Jesu hinein. Wir empfangen nicht nur statisch den inkarnierten Logos, sondern wir werden in die Dynamik seiner Hingabe hineingenommen. Er zieht uns in sich hinein. Da ist nochmal dieses selbe Zitat. Und dann, meine Lieben, geschieht ja dieses Unfassbare. Wenn wir in dieses Sein-Opfer hineingenommen werden, dann passiert ja Folgendes, was er im Jesusbuch an Band 2, Seite 256 gesagt hat. In der Berührung, also wenn ich ihm alles gebe, in Berührung mit Christus, wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil im Menschen Jesus das unendliche Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig. Und wirksam ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Meine Lieben, das müssen Sie sich 10-mal anhören. Wenn wir das eben quasi aufgrund der Einheit mit Christus, all das in Christus hineinlegen, dann wird all dieser Schmutz der Welt, das Böse der Welt, es wird überwunden, es wird besiegt. Wie heißt es hier? In dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil im Menschen Jesus das unendliche Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam, ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Das heißt, wir besiegen wirklich das Böse in dieser Welt heute am 13. Januar 2013. Wir haben die größere Kraft und die größere Macht als alles Böse der Welt zusammen. Das ist Liturgie. Das ist Liturgie, meine Lieben. Und das ist Christus. Denn was hat der Heilige Vater gesagt im selben Buch, Seite 55? Dass die Erlösung Jesu, seine Hingabe am Kreuz, in seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Hintreten zum Kreuz, in Gemeinschaft treten mit Christus bedeutet das Eintreten in den Raum der Verwandlung und Entsöhnung. Er macht nichts anderes. Er tut das, dass er sich ständig dem Vater zurückschenkt in dieser Hingabe, in dieser Liebe. Spüren Sie, meine Lieben, wie kostbar das ist, dieses Wort. In der Liturgie ist der Höhepunkt, dem alles, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Ja, wirklich, es ist es. Und dass wir dann wirklich hineinreifen und selber zur Liebe werden. Zur Liebe werden, die ebenfalls dieselbe Haltung hat, dass wir die Gesinnung Christi quasi eingeübt haben wie Philippus 4:2. Und dass wir dadurch, meine Lieben, wirklich das Böse besiegen, bei all dem Leid und all dem Schmerz. Nein, aufgrund der Liebe leiden wir ja. Und nicht mehr aufgrund des Bösen, sondern aufgrund der Liebe. Und dass wir das wissen und so den Weg gehen. Dann noch einen Schritt weiter. Dann haben wir die letzten drei Punkte, die schaffen wir vielleicht noch. Die Nummer 11, da heißt es, damit aber dieses Vollmaß der Verwirklichung erreicht wird, ist es notwendig, dass die Gläubigen mit recht bereiteter Seele zur heiligen Liturgie hinzutreten, dass ihr Herz mit der Stimme zusammenklinge und dass sie mit der himmlischen Gnade zusammenwirken, um sie nicht vergeblich zu empfangen. Darum sollen die Seelsorger bei liturgischen Handlungen darüber wachen, dass nicht bloß die Gesetze des gültigen und erlaubten Vollzugs beachtet werden, sondern auch, dass die Gläubigen bewusst, tätig und mit geistigem Gewinn daran teilnehmen. Die Sorge, dass es wirklich etwas Echtes, Lebendiges ist. Und die 12. heißt es, das geistliche Leben deckt sich aber nicht schlechthin mit der Teilnahme an der heiligen Liturgie. Der Christ ist zwar berufen, in Gemeinschaft zu beten, doch muss er auch in sein Kämmerlein gehen und den Vater im Verborgenen anbeten. Ja, ohne Unterlass beten, wie der Apostel mahnt. Der gleiche Apostel lehrt uns, dass wir allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe tragen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Deshalb flehen wir beim Opfer der Messe zum Herrn, dass er die geistliche Gabe annehme und sich uns selbst zu einem ewigen Opfer vollende. Und dieses Anbeten, meine Lieben, das gehört auch wieder zur Eucharistie dazu. Nämlich der Heilige Vater sagt in Sacramentum Caritatis, das ist die Nummer 66, die eucharistische Anbetung ist nichts anderes als die natürliche Entfaltung der Eucharistiefeier, die in sich selbst der größte Anbetungsakt der Kirche ist. Nur im Anbeten kann tiefes und wahres Empfangen reifen. Und gerade in diesem persönlichsten Akt der Begegnung mit dem Herrn reift dann auch die soziale Sendung, die in der Eucharistie enthalten ist. Und nicht nur die Grenze zwischen dem Herrn und uns, sondern vor allem auch die Grenze aufreißen will, die uns voneinander trennen. Also das einende Band. Wenn wir verliebt sind in die Liebe, dann können wir doch keine Menschen ausschließen. Das geht doch gar nicht. Und dann zeigen wir das auch und dann teilen wir das auch mit. Und der letzte Punkt, meine Lieben, die Nummer 13 im ersten Kapitel lautet, die Andachtsübungen des christlichen Volkes werden sehr empfohlen, sofern sie den Vorschriften und Regeln der Kirche entsprechen. Das gilt besonders, wenn sie vom apostolischen Stuhl angeordnet sind. Besondere Würde erfreuen sich auch die gottesdienstlichen Feiern der Teilkirchen, die gemäß Gewohnheit oder nach rechtlich anerkannten Büchern in bischöflichem Auftrag gehalten werden. Diese Übungen und Feiern sollen indes die liturgische Zeit gebührend berücksichtigen und so geordnet sein, dass sie mit der heiligen Liturgie zusammenstimmen, gewissermaßen aus ihr herausfließen und das Volk zu ihr hinführen, denn sie steht von Natur aus weit über ihnen. Und zum Schluss, meine Lieben, möchte ich Ihnen einfach danken für Ihr offenes Herz, dass Sie wirklich spüren, wie kostbar die Liturgie ist. Und wie sagt der Heilige Vater ganz am Anfang in seinem ersten Buch, Mens Nostra Concordet, Voci Nostri, Geist und Stimme müssen im Einklang stehen. Normalerweise geht das Denken dem Reden voraus. Aber beim liturgischen Gebet ist es anders, das ist die Seite 164 in seinem ersten Buch. Beim liturgischen Gebet ist es anders, es ist umgekehrt. Das Wort, die Stimme geht uns voraus und unser Geist muss sich dieser Stimme einfügen. Und dass wir nämlich dann Wenn wir zum Beispiel im Vaterunser-Gebet sind, dass wir nämlich dann hineingenommen werden, so sagte das an Seite 166, hineingenommen werden in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Und er will unser Sein dadurch formen, uns in die Gesinnung Jesu einüben. Meine Lieben, und der Ausgangssatz, wissen Sie noch, was ich da gesagt habe? Wir glauben mit fester Gewissheit, dass Jesus, der Herr, das Böse und den Tod besiegt hat. Mit dieser sicheren Zuversicht vertrauen wir uns ihm an. Mitten unter uns gegenwärtig besiegt er die Macht des Bösen. Und die Kirche, die sichtbare Gemeinschaft seiner Barmherzigkeit, bleibt in ihm als Zeichen der endgültigen Versöhnung mit dem Vater. Und so haben wir einen Auftrag, haben wir eine Aufgabe, die eben in der Sohnschaft Jesu verborgen ist. Ich sende euch, wie mich der Vater gesandt hat. Das ist unsere Sendung, unsere Aufgabe und wir haben alles. Denn wir sind in ihn einverleibt. Durch die Liturgie leben wir und handeln wir und denken wir. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das heute mit einer ganz neuen Entschlossenheit und Hingabe umsetzen wollen für sich, da wo Sie sind und leben. Gott segne Sie dazu, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
Vielen Dank, Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag können Sie noch einmal nachhören. Er steht auf unserer Homepage www.horeb.org zum Abrufen für Sie bereit. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, über unseren CD-Dienst einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD zu bestellen. Rufen Sie an unter der 08323 96 75 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 8323 96 75 120. Auf Wiedersehen, sagt Oliver Gierens.